Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie wie immer Doris Dobida, heute mit meinem ureigensten Thema der Betriebsansiedlung, Foreign Direct Investment, Auslandinvestments. Und wie hat sich Covid-19 hier ausgewirkt? Was sind die Trends? Wohin geht die Reise? Wonach entscheiden Unternehmen und warum? Der zweite Lockdown hat Österreichs Wirtschaft stärker einbrechen lassen bzw. die Erholung etwas eingeschränkt und die österreichischen Unternehmen erwarten eher einen Rückschritt. Andererseits hat der verfügbare oder demnächst verfügbare Impfstoff die Aktienmärkte beflügelt und insbesondere Unternehmen aus der Luftfahrtbranche oder andere reisenahe, konjunkturaffine Unternehmen profitieren davon. Zum Beispiel haben die Aktien des Caterers Do & Co. oder der Flughafen Wien enorm zugelegt in den letzten Wochen. Aber wie wirkt sich das alles konkret auf Auslandinvestments aus? Konkret auf Betriebsansiedlungen der Unternehmen? Dazu begrüße ich heute Dr. Joachim Arnold, Geschäftsführer von OCO Global, einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen für Export- und Investitionsförderung. Heute zugeschaltet aus dem Raum Frankfurt. Hallo, Herr Dr. Arnold.
Hallo, Frau Dobida. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, auch wenn wir nur online sprechen können, aber das ist nur normal das Motto dieser Tage. Ja. Aber gehen wir gleich zur Sache. Die OECD hat einen Rückgang der Auslandsinvestment zwischen 30% und 40% berechnet. Im ersten Halbjahr war es sogar eine Berechnung von 49% Rückgang laut der UNCTAD. Und jetzt ist die Frage, wie schaut das denn wirklich aus? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, zunächst hat es tatsächlich ein bisschen einen Knick im Ansiedlungsbusiness gegeben bei uns in der ABA. Mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut erholt und inzwischen läuft das Business ganz normal, also sofern etwas normal laufen kann dieser Tage. Aber wie haben Sie die letzten Wochen und Monate erlebt? Haben Sie das auch so gesehen?
Ja, Frau Dobida, danke schön, dass Sie mich eingeladen haben hier zu dem interessanten Austausch. Und um auf Ihre Frage gleich zu kommen, ja, in der Tat, dieser Ablauf in diesem Jahr um die Auslandsinvestitionen ist in der Tat mit einem starken Einbruch verbunden im ersten Halbjahr und dann doch einer Belebung der Auslandsinvestitionen ab dem Sommer. Das zeichnet sich auch in vielen anderen Ländern ab, in dieser Form. Allerdings muss man ein bisschen schauen, dass sich das zumal meist Projekte sind, die da auch schon in der Pipeline sozusagen waren, die schon in der Planungsphase waren. Und diese Planungen wurden aufgeschoben über die Krisenzeit, gerade so im März bis Mai, Juni, aber dann auch wieder aufgenommen und umgesetzt. Und das war eigentlich der Effekt, dass wir dann doch einen geringeren Rückgang der Auslandsinvestitionen haben im Gesamtjahr als ursprünglich prognostiziert von der UNCTAD. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass man im Folgejahr 2021, wo ja doch ein starker Rebound von Investitionen vorausgesagt wird, dass wir dort auch nochmal weitere Verzögerungseffekte ins neue Jahr hinein haben werden, sehr weit. Und das sicherlich auch jetzt den Ausblick nochmal beeinflusst. Vielleicht noch ein Punkt dazu auch. Ich denke, das müssen wir auch sehr differenziert betrachten, dass einige Länder doch überproportional stark von diesem Effekt, der Rückgang der Auslandsinvestitionen betroffen waren. Laut der UNCTAD-Daten, wenn man sich die Vergleiche anschaut zwischen dem ersten Halbjahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2020, sind in den USA die Projekte zum Beispiel um 60% eingebrochen, auch in Italien noch höher sogar. Dafür weitaus weniger in China oder sogar ein leichter Wachstum in Deutschland, interessanterweise. Also die Betrachtung muss man sicherlich sehr, sehr differenziert dann nochmal betreiben.
Sie sagten Rebound, das ist auch so ein schönes Schlagwort. Andere sind Nearshoring oder verstärkte Cross-Border-Transactions und mehr intraregionale Projekte. Können Sie ein bisschen Licht in diesen Schlagwortdschungel bringen? Was sind denn jetzt wirklich die Trends oder was versteht man darunter?
Ja, in der Tat haben sich da sehr schnell Schlagworte gebildet und auch, wo man sich die Definition eigentlich ein bisschen genauer anschauen muss, um genau zu verstehen, was auch dahinter steckt. Und wir reden bei Nearshoring, wenn man das Schlagwort mal aufgreift, als erst natürlich eher um auch das verarbeitende Gewerbe, die in diesem Jahr auch sehr, sehr stark getroffen worden von einem Rückgang der Investitionstätigkeit. Auch wenn wir, ja, Zeichen der Erholung sehen und auch gerade in Deutschland Industrieproduktion im letzten Monat wieder sich verbessert hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ja eine neue Dynamik, mit der wir uns auseinandersetzen, wo Firmen auch Rückverlagerungen, Umverlagerungen in ihrem Standortnetzwerk in Erwägung ziehen. Wir müssen auch uns mal anschauen, dass es durchaus wirklich interessant ist, dass sich Auslandsinvestitionen innerhalb der Region stark vermehrt haben. Das heißt, diese intraregionalen Projekte doch überproportional angestiegen sind. Das heißt, in einer gewissen Hinsicht auch ein Fokus der Unternehmen, Expansionsabsichten im unmittelbaren regionalen Umfeld voranzustellen und daraus auch ableitend, dass man sich wirklich auf die Wachstums- und Expansionspotenziale fokussiert in den Ländern, die derzeit auch zugänglich sind, aufgrund der Reisekosten, der Reiserestriktionen und der einfach schier nicht möglichen Wege ins weitere Ausland.
Das heißt, intraregionale Projekte wären jetzt Projekte in Europa, im deutschsprachigen Raum, wobei es ja selbst hier dieser Tage ein bisschen schwierig ist, weil die Bestimmungen von Tag zu Tag strenger werden, was Quarantäne und so weiter betrifft.
Genau, also durchaus auch eine interessante Perspektive für Österreich mit der Ansiedlung von Unternehmen aus Deutschland, dass hier einfach mehr Investitionen innerhalb Europas getätigt werden. Wir sehen auch eine starke Aktivität von polnischen Unternehmen, die dann auch in anderen osteuropäischen Ländern investieren. Also solche Trends waren sichtbar und wo man dann auch sicherlich aus der Wirtschaftsförderungsbrille sich neu orientieren muss und sagen, wo sind denn gerade die größten Aktivitäten und liegen die nicht tatsächlich vor der Tür?
Also eines der Themen, die auch immer wieder aufpoppen, sind die sogenannten resilienten Wertschöpfungsketten. Darunter verstanden wird, dass man versucht, jene Produktionselemente aus den Wertschöpfungsketten, wo man auf Exporte aus dem Ausland angewiesen ist, die eben diese Tage dann oder die letzten Monate eingebrochen sind oder schwieriger geworden sind, die dann zurückzuholen, ins Land zu holen und hier die Produktion anzusiedeln. Allerdings stelle ich mir das nicht so einfach vor, zum Beispiel jetzt Produktion aus kritischen Bereichen wie Pharma wieder ins Land zurückzuholen.
Ja, in der Tat. Also ich denke auch, da war ein kleiner Hype rund um die Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten und Produktionsaktivitäten, die wirklich stark verflochten sind in internationale Waren und Produktionsstandortströme, dass wir da wirklich ein Auflösen dieser Strukturen haben, das ist einfach nicht möglich, kurzfristig auch, und wird sich, glaube ich, auch nicht in der Form realisieren lassen, wie es diskutiert worden sind. Das sind einfach auch Realitäten und auch Investitionen, Kapitalinvestitionen, die sich nicht einfach so verschieben lassen. Und daher von einer Deglobalisierung und Lokalisierung zu sprechen, ist, denke ich, auch nicht wirklich realistisch. Auch diese Debatte hat sich etwas beruhigt, sage ich mal. Und wir werden weiterhin eine starke internationale Verflechtung sehen. Und da gibt es auch kurzfristig keine massiven Veränderungen von diesen Beziehungen. Ich denke aber schon, dass man in gewissen Bereichen auch eine Rückverlagerung oder auch eine Umverlagerung von Produktionsaktivitäten sehen wird. Also eine Regionalisierung der Produktion, wo es möglich ist, sich auch nicht nur aufgrund der Risikofaktoren hier das das bedingt, sondern auch, weil einfach der Markt das bedingt. Wir haben da die Nähe zum Markt, kürzere Produktlebenszyklus, sind auch andere Einflussfaktoren, die sich hier drauf aufwirken und entsprechend Rückverlagerungen oder Umverlagerungen von Produktionsstätten bedingen wird. Und wir hatten das auch schon vor der Krise, dass in gewissen Industrien eine Rückverlagerung aus Asien vollzogen wurde. Auch in der Textilindustrie nach Nordafrika ein Beispiel, sind schon auch vor der Krise Produktionsstätten verlagert worden, einfach um näher am Markt zu sein, um schneller zu reagieren auf neue Entwicklungen. Von daher ist das wirklich differenziert zu betrachten und natürlich auch ein Faktor der Kosten. Und ein Unternehmen ist nach wie vor gewinnorientiert. Und da eine Abwägung zu treffen, Risiken, Kosten und Wettbewerbsfähigkeit, wird immer so bleiben.
Jetzt gibt es ja bestimmte Sektoren, die zu den Gewinnern zählen, zum Beispiel der Health- oder Gesundheitsbereich, der IT-Bereich, Datencenter-Boomen zum Beispiel zurzeit auch, oder auch der Logistikbereich. Wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach dann auf die Auslandinvestments aus?
Ja, sehr, sehr stark natürlich und ist ganz eindeutig, dass hier gewisse Sektoren zu den Gewinnern gehören und gewisse Sektoren wirklich auch schwierige Zeiten hatten und haben werden. Das spiegelt sich in der generellen Wirtschaftsentwicklung so wider, aber wird sich auch im Auslandsinvestitionsverhalten darstellen. Und wir haben interessanterweise eine sehr starke Investitionstätigkeit von Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien dieses Jahr beobachten können. Und auch da so eine kleine Renaissance dieses Sektors. Ich kann mich gut erinnern, dass wir da schon in, sagen wir, gut 10 Jahren oder 12 Jahren da eine große Initiative rund um die Ansiedlung von erneuerbaren Energien, allen möglichen Formen der Wertschöpfungskette relevant war. Aber hier hat sich, denke ich, auch wieder die Industrie konsolidiert und die neuen starken Spieler am Markt sind auch bereit, international zu expandieren. Und ich denke, das wird ein interessanter Sektor bleiben und definitiv gezählt das zu den Gewinnern. Logistik und E-Commerce ist natürlich, es liegt ganz nah und auf der Hand, dass dort sich große Investitionen weiter auch ergeben werden. Sehr, sehr schwieriges Thema auch. Also ich kenne die Thematik hier aus Deutschland sehr genau mit den Anfragen von großen Logistikern rund um die Flächenverfügbarkeit und die Debatte um Hochtechnologie Investitionen versus große Hallen mit mit Logistikdienstleistungen. Das ist natürlich kein einfaches, aber der Sektor an sich sucht nach Investitionsmöglichkeiten und da wird auch eine Nachfrage bleiben. Vielleicht als drittes der Bereich im weiteren Sinne Business Services, IT-Services war sehr, sehr stark vertreten als im Bereich Auslandsinvestitionen. Und wir gehen davon aus, dass das auch weiterhin im nächsten Jahr, in den folgenden Jahren sich so in diesen Bahnen entwickeln wird.
Mir sind in den letzten Wochen und Monaten auch viele Produzenten von Schutzmasken begegnet, die auf Expansionskurs sind. Zum Teil sind das Firmen, die noch gar nicht tätig waren in dem Sektor. Denken Sie, ist das ein Teil der notwendigen Diversifizierung von Unternehmen oder stecken da andere Strategien dahinter?
Ja, also ich finde es eigentlich interessant, wenn Sie das so darstellen kurzfristig auch die Chance zu nutzen, in einem neuen Bereich aktiv zu werden. Ich finde das eigentlich sehr erfrischend, dass Unternehmer halt auch dann aus der Misere doch das Beste machen wollen und ihre Ausrichtung umstellen und eine gewisse Art, auch eine Diversifizierung, auch sehr kurzfristig einleiten wollen. Ich denke nicht, dass das Thema an sich Maskenproduktion jetzt vielleicht da so dass die größte Chance ist und auch dann immer in Zusammenhang mit gewissen gewünschten Abnahmen von auch Regierungsorganisationen. Also ich denke nicht, dass das so dann auch eine große Zukunft hat für Unternehmen. Aber grundsätzlich den Ansatz zu sagen, wir sind in einer Industrie, wir wurden davon hart getroffen, die verändert sich, die Industrie, dann ist so eine Krise auch wirklich ein Auslöser, zu sagen, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen uns diversifizieren, neue Geschäftsfelder erschließen. Und wie komme ich dahin? Welche Strukturen liegen vor und wie müssen die Strukturen sowohl ja, intern, organisatorisch, als auch von dem Produktionsnetzwerk, von den Operations her neu aufgestellt werden, um dann erfolgreich zu werden? Und da denke ich, werden einige als erfolgreich hervorgehen und manche werden es aber wahrscheinlich auch nicht schaffen.
Ganz eine andere Frage. Von meinen Kunden höre ich immer wieder, dass das Wichtigste im Geschäft die persönliche Beziehung zum Geschäftspartner ist, auch in der Expansion oder vor allem in der Betriebsansiedlung. Das ist allerdings dieser Tage sehr schlecht. So wie wir uns jetzt nur elektronisch verständigen können, betrifft das natürlich auch meine Kunden. Die Frage ist, wird sich dieser Trend der persönlichen Beziehung, des persönlichen Kontakts, wird das weniger werden oder wird das durch die Covid-Krise in der Betriebsansiedlung sogar noch verstärkt werden? Wie sehen Sie das?
Also, dass das digitale Leben und auch die Kommunikation jetzt wirklich in den Alltag einbezogen ist, ist definitiv ein Fakt und zeigt aber auch in einigen vielen Fällen, dass es auch Effizienzen hat. Auf der anderen Seite, und da stimme ich Ihnen zu, dass persönliche Beziehungen im Geschäftsleben ein wichtiger, extrem wichtiger Faktor sind und nicht zu ersetzen. Und deswegen denke ich, wird da eher eine Balance stattfinden hinsichtlich einer Vorbereitung, einer digitalen Vorbereitung und auch vielleicht auch in einer früheren Phase der Gespräche, gerade wenn man um das Thema Betriebsansiedlung spricht, Informationsfindungsphasen, ersten Austausch, das sind, sage ich mal, sicherlich Bereiche, die durch das Digitale ersetzt werden können, wo man nicht erstmal in den Flieger steigen muss, sondern einfach eine saubere Vorrecherche und eine gute digitale Gespräche führen kann. Und dann kommt man aber trotzdem an den Punkt, denke ich, wo es einfach unerlässlich sein wird, dort persönliche Beziehungen aufzubauen, um eine auch Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten, wo wird investiert und wo finde ich die besten Bedingungen. Und dazu gehört da auch wie so einfach Soft Facts, die man sicherlich nicht digital erfahren kann, sondern da muss man dann vor Ort sein. Und deswegen denke ich, dass da auch die Bedeutung und die Besonderheit und einer Reise wieder nochmal ansteigen wird und wir dort halt ganz gezielt auf Entscheidungen hinarbeiten und das wird dann aber trotzdem im persönlichen Raum weiter so stattfinden.
Es ist jedenfalls unbestritten, dass wir wirklich einen Digitalisierungsschub erfahren haben durch die Arbeit im Homeoffice, durch all die neuen technischen Möglichkeiten wie die digitale Gründung, die wir auch schon besprochen haben. Es sind in manchen Branchen auch völlig neue Businessmodelle, neue Technologien entstanden und ich denke, dass die wahrscheinlich auch exponentiell wachsen werden. Ich denke da an den eh schon angesprochenen Bereich Infrastruktur, aber auch Cybersecurity bis hin zur Cybersecurity-Versicherung hatte ich neulich ein Projekt. Das sind alle spannende neue Businessmodelle und ich nehme an, dass das sich auch in deren Auslandsinvestment niederschlagen wird, wenn die so wachsen und expandieren.
Ja, das denke ich auch. Das hängt alles sehr eng miteinander zu tun. Digitalisierungsschub kann man durch auch, ist etwas Positives, wodurch wir produktiv arbeiten können. Aber gleichzeitig birgt es auch Risiken. Sie sprachen Thema Cybersecurity an. Ich denke, das ist ein Riesenthema, dass dort bei Bedrohungen für Unternehmen, die können existenzieller Art sein und wirklich große Schäden ausnutzen, dass dort entsprechende Services geschaffen werden, die dann das verhindern können. Und daraus werden eine hohe Nachfrage und auch ein starkes Wachstum in so einer Industrie generiert werden. Und da gibt es dann sicherlich wichtige Spieler, die auch international investieren und große Ansiedlungen sich dann daraus ableiten werden. Von daher werden diese Branchen sicherlich exponentiell wachsen. Und es bezieht sich so ein bisschen auf welche Sektoren sehen wir in dem Bereich der FDIs in Zukunft wachsen? Und da ist sicherlich unter dem Mantel IT-Services, Business-Services, das werden die Bereiche sein, die wir hier stark am Wachsen sehen. Also grundsätzlich auch der Service-Sektor, da ist viel Bewegung drin und dort werden viele Investitionen stattfinden. Und entsprechend, auch wenn man so traditionell auch aus der Wirtschaftsförderung oft noch an die Produktion und das verarbeitende Gewerbe als Zielgruppe sieht, dann ist doch auch in dem Servicebereich von vielen Auslandsinvestitionen und auch zu erwarten. Und man muss sich entsprechend auch positionieren, wie man als Standort sich dort aufstellen kann, um dann solche Zukunftsinvestitionen auch ansiedeln zu können.
Andererseits gibt es Branchen, die, sagen wir mal, auf der Bremse stehen oder vielleicht sogar die Mehrheit der Branchen, die auf der Bremse stehen. Ich habe kürzlich gelesen, dass Österreichs Banken knapp 94 Milliarden Euro bei der EZB gelagert haben. Und seit Juni dieses Jahres hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. Seit 2015 ist er sogar 13 Mal so hoch, hat kürzlich eine österreichische Tageszeitung geschrieben. Das deutet darauf hin, dass das für die Kreditvergabe vorgesehene Kapital nicht in der Realwirtschaft ankommt. Sehen Sie auch so einen Trend, dass viel Geld ungenutzt auf Konten oder auch in Bankschließfächern herumliegt und nicht in die Wirtschaft investiert wird?
Ja, also der Zugang zu Kapital ist einer der Schlüsseltreiber für Auslandsinvestitionen. Und auch laut einer jüngsten Umfrage haben sich solche Faktoren wie Zugang zum Markt und auch Zugang zu Kapital deutlich verschoben und nach oben verschoben in der Bedeutung, in der Agenda von Wirtschaftsentscheidern. Und da sehe ich schon auch dass die Herausforderung, Zugang zu Kapital zu ermöglichen, um auch Wachstum und neue Ideen zu finanzieren. Das ist ein Schlüsselthema für uns in Europa gerade. Die Einschätzung der Risiken wird sehr, sehr umfassend durchgeführt. Das ist ja auch richtig so. Die Herausforderung wird sein, dass die Risiken natürlich jetzt noch deutlich stärker wahrgenommen und auch analysiert werden und entsprechend die Zurückhaltung bei der tatsächlichen Kreditvergabe oder auch der Investitionen dann doch da ist. Und das kann Investitionen und auch Innovationen hemmen. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall auch eine stärkere Förderung solcher Investitionen. Und das wird notwendig sein, um auch Innovationen und neue Sektoren zu initiieren und zu fördern, die dann hier auch weiter Arbeitsplätze schaffen können und auch eine gewisse Leitfunktion in neueren Technologien aufgreifen können. Also da ist die Nachfrage ist sehr groß. Die Nachfrage nach Investitionen in neue Geschäftsideen ist da. Die Umsätze, also die Umsetzung und auch die sogenannten Deals sind aber deutlich zurückgegangen. Also da sieht man so ein bisschen die Diskrepanz, dass das Geld ist da, das Interesse an dem Geld, um es zu investieren, ist da, aber der Deal kommt nicht zustande. Wenn man sich das im Bereich so M&A und Venture Financing auch anschaut, sieht man da diese Trends und da bedarf es Möglichkeiten, das zu fördern und dort halt dieses Matching besser hinzukriegen, um dann halt auch Innovationen und neue Investitionen generieren zu können.
Die ersten Impfungen haben wir jetzt schon gestartet und es herrscht die große Hoffnung, dass sich alles wieder einigermaßen einpendelt. Im ersten Quartal wohl nicht. Hoffentlich nach einem halben Jahr mal sehen. Wie schätzen Sie es ein, dass sich so eine Post-Covid-Zeit entwickelt? Werden sich die Trends, die jetzt so begonnen haben, dann weiter fortsetzen oder wird das eine oder andere wieder einschlafen? Was meinen Sie dazu?
Ja, also wir sehen eigentlich jetzt ja schon so eine gewisse Back-to-Business-Mentalität. Es war wirklich eine große Aufregung im Frühjahr bis im Sommer. Was passiert? Die Unsicherheiten sind riesig. Aber mittlerweile besinnen sich auch Unternehmer auf die Basis und wie kommen wir weiter und wie können wir auch zukünftig wachsen. Ich denke, das wird wieder sich normalisieren und gerade wenn eine gewisse auch emotionale Sicherheit eintritt mit erfolgreichen Impfwellen und einer etwas entspannteren Situation. Sie wissen es auch, Sie sind ja wieder im Lockdown in Deutschland. Das ist wirklich keine schöne Situation und auch eine große Herausforderung für ein ganzes Land und die Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz wird sich das auch nach meiner Meinung und Hoffnung natürlich wieder entsprechend normalisieren. Und dann wird auch das Vertrauen in Investitionen wieder zurückkommen. Die werden allerdings sicherlich nicht in den gleichen Bereichen stattfinden wie jetzt noch vor 2 Jahren, sondern da wird schon auch nachhaltig sich eine Veränderung der Schwerpunktsetzung bei Investitionen vollziehen. Und entsprechend hatten wir auch, ich glaube, jedes größere Land in diesem in Europa und auch in anderen Teilen der Welt hat eine Refokussierung auch der Ansiedlungsstrategie durchgeführt. Das ist einfach eine neue Realität, wo neue Investitionsströme der Fakt sind und man muss sich darauf einstellen. Und das ist gerade eine interessante, aber auch herausfordernde Veränderung oder Transformation, möchte man sagen.
Das wird dann ein Thema in einem der nächsten ABA-Podcasts werden. Ihr Unternehmen, Herr Arnold, die OCO Global ist ja international tätig. Sehen Sie eigentlich Unterschiede zwischen EU-Ländern, Drittstaaten, ferneren Destinationen? Die UNCTAD-Forecasts besagen, dass Schweden und die Schweiz sich 2021 schon wieder etwas erholt haben werden und vor allem natürlich auch China. Deutschland, heißt es da, dürfte eher noch, naja, sagen wir mal, mittelmäßig unterwegs sein. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich hatte es eingangs ja auch schon mal kurz angemerkt, dass durchaus sehr starke Unterschiede zwischen auch innerhalb der EU gibt, sowie natürlich auch mit ferneren Destinationen in der Entwicklung der Investitionstätigkeit. Interessanterweise in Europa sieht man die Pattern, dass man die kleineren Länder haben sich eigentlich als sehr resilient erwiesen, während die größeren doch größere Probleme hatten. Also würde ja auch mit der Schweiz und Schweden sich etwas decken und auch in Portugal eigentlich trotz der Herausforderungen im Nachbarland eine gewisse eine Robustheit in der Investitionstätigkeiten. Und da gibt es deutliche Unterschiede zwischen den EU-Ländern. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich fernere Destinationen. Ich hatte die USA angesprochen, wo Auslandsinvestitionen an sich natürlich stark eingebrochen sind, wobei Domestic Investments, also die Investitionen innerhalb der USA, haben das aufgefangen und sind dort eigentlich primäre Treiber von Investitionen dann gewesen. Aber auch andererseits in China hat sich, oder auch in Asien, im Block sind die Investitionen nur um 15% laut UNCTAD runtergegangen und während weltweit wir von 30-40% sprechen. Also da gibt es schon auch deutliche Unterschiede. Und das muss man dann aber wirklich auch ganz im Detail betrachten wiederum, in welchem Sektor, in welchen Ländern, wo sind da die Kombinationen, die auch aufzeigen, wo ist das Wachstum und wo engagieren sich Firmen auch international.
Nachdem Österreich ja zu den kleineren Ländern zählt, dürfen wir also hoffen, dass es uns besser geht.
Das hoffe ich für Sie auch, ja.
Ich wünsche es mir auch und unserer Industrie und unserer Wirtschaft. Ja. Was würden Sie denn Unternehmen raten, die jetzt gerade Expansionsschritte planen, zum Beispiel von Deutschland nach Österreich, außer sich an die ABA zu wenden?
Ja, also natürlich ist diese Zeit von Unsicherheit geprägt und deswegen wirklich detaillierte und umfassende Voranalyse der Expansionsschritte, sowohl marktseitig, wo sind die Potenziale, was bedingt das Wachstum und wie kann man das am besten umsetzen, dann halt auch mit den notwendigen Investitionsschritten in Standorte und das ist ja dann der nächste Schritt, da entsprechend die Tiefenanalyse, auch die Vergleiche zu ziehen, welche Standorte bieten die attraktivsten Rahmenbedingungen für meine Aktivitäten und das ist sicherlich jetzt auch nochmal in dem Kontext stärker zu Bewerten der Risiken und der Möglichkeiten, die Risiken halt auch zu minimieren. Von daher denke ich, hat da Österreich auch eine Chance, die Verflechtungen, die ohnehin schon sehr stark sind, mit Deutschland nochmal zu erhöhen, dass hier auch vertrauens- und volle Beziehungen schon etabliert sind, die einfach durch ein geringeres Risiko dann halt Investitionen nach sich ziehen. Wichtig ist natürlich dann auch, dass die Rahmenbedingungen dort stimmen und halt auch der Faktor gerade Verfügbarkeit von hochqualifizierten oder von qualifizierten Arbeitskräften, die man dann für sein Wachstum braucht, dass man da die besten Bedingungen findet. Das sind wichtige Faktoren, die man sich bei der Expansion anschauen muss. Und dann, wie Sie sagen, an die ABA wenden, ist sicherlich nicht verkehrt. Von daher, das sind dann die, sage ich mal, unterstützenden Berater, Partner, die man auch wirklich braucht, um da diese Expansion korrekt und sinnvoll durchzuführen und auch mit Erfolg. Und denke ich, wird man dann auch positiv davon profitieren können.
Wir von der ABA stehen jedenfalls jederzeit gerne zur Verfügung, um Unternehmen oder auch Einzelpersonen bei Expansionsschritten zu unterstützen. Damit vielen herzlichen Dank, lieber Herr Arnold, für Ihre Einschätzungen, für die interessanten Hintergrundinformationen und für die Einblicke in den FDI-Markt. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Deutschland. Verbringen Sie die nächsten Tage in Ruhe und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit für sich und Ihre Lieben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ein extrem spannendes neues Jahr.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen selbstverständlich auch eine schöne Zeit, eine schöne geruhsame Weihnachtszeit und auch schöne Grüße nach Wien und lassen Sie es sich gut gehen. Und bleiben Sie natürlich gesund, wie alle anderen, hoffe ich.
Das ist die Hauptsache, gesund bleiben, das ist der Wunsch an alle. Es geht ein wirklich außergewöhnliches Jahr dem Ende entgegen, aber wie schon gesagt, das nächste wird mindestens genauso spannend werden. Damit alles Gute, liebe Grüße und auf Wiederhören.